Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch alle zwei Wochen auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Was ist es eigentlich, eine Muse? Und wie lautet die männliche Version davon? Ein Muser, ein Muserich? Wenn wir das Wort Muse hören, denken wir eigentlich automatisch an Frauen. Frauen, die mit ihrer Schönheit, ihren Gesichtern, ihren Körperformen, ihrer Ausstrahlung männliche Kreative zu großen Kunstwerken inspirieren. Musen sind passiv. Sie nehmen keinen aktiven Einfluss auf die Kunst, die da entsteht. Sie schwingen nicht den Pinsel, sie komponieren nicht die Musik, sie bringen nicht die Worte zu Papier. Das Konzept der Muse ist ein sexistisches Konzept und zentral auf das männliche Genie ausgerichtet. Hübsch aussehen, süßlichen Nonsens flöten, aber ansonsten nicht viel zu bieten haben, das trifft auf Dora Maar nicht zu. Trotzdem wird sie gerne als Muse von Picasso bezeichnet. Das zweite Label, das man ihr oft anheftet, ist das der geliebten Picassos. Denn Picasso war, als er eine außereheliche Beziehung mit Dora Maar begann, noch verheiratet mit seiner ersten Frau Olga Koklova. Die hatte er allerdings schon verlassen für Marie-Thérèse Walter, mit der er eine Tochter, Maya, bekommen hatte. Trotzdem liest man in Biografien und Artikeln über Picasso nicht vom Ehebrecher Picasso oder vom untreuen Partner Pablo Picasso, sondern von der Geliebten oder noch verurteilender, von der Maitresse Dora Maar. Und damit sind wir schon mitten im Thema heute. Ich spreche über Dora Maar. Dora Maar, die Fotografin, die Aktivistin für die politische Linke, die Surrealistin, die Malerin, die Lebensabschnittsgefährtin Picassos. Die Frau, die sich aus einer mentalen Krise kämpfte. Die Frau, die sich dem strikten Glauben zuwandte. Die Frau, für die Kunst ein Teil ihrer Heilung war. Die Frau, die sich in ihren späteren Lebensjahren immer weiter von der Außenwelt abkapselte. Und die Frau, die in ihren letzten Lebensjahren offenbar einen drastischen und ziemlich abschreckenden politischen Sinneswandel durchmachte. Also, wo fangen wir an? Im Jahr 1907. Denn am 22. November 1907 wird Henriette Theodora Markovic geboren. Ihre Mutter, Julie Voisin, ist Französin und führt eine Boutique. Und ihr Vater, Josip, ist ein kroatischer Architekt, wird auch Josef genannt. Der Vater bekam 3 Jahre nach der Geburt von Dora einen Auftrag in Argentinien und die Familie zog also 1910 nach Südamerika. Dora Maar verbringt viel Zeit ihrer Kindheit dort. Sie spricht fließend Spanisch und eben auch Französisch. Und sie pendelt mit der Familie zwischen 1915 und 1920 zwischen Argentinien und Paris. Sie bevorzugt den Namen Dora schon in ihrer Kindheit, also eine Kurzform ihres Mittelnamens Theodora. Sie kommt als junge Frau nach Frankreich, besucht französische Kunstschulen, zum Beispiel die Union Centrale des Arts Décoratifs von 1923 bis 1926. Und dort lernt sie eine Reihe von Leuten kennen, die in der sich bald entwickelnden surrealistischen Szene ja aktiv sein werden. Eine ihrer engsten Freundinnen wird Jacqueline Lamba, außerdem lernt sie Charlotte Perriand, Henri Cartier-Bresson, Henri-Georges Clouzot und Georges Auric kennen. Sie studiert einige Zeit lang Malerei und schreibt sich auch kurz an der École Technique de Photographie et de Cinématographie ein. Aber sie weiß noch nicht so richtig, wohin die Reise gehen soll. Sie weiß, sie möchte sich künstlerisch ausdrücken, aber sie kann sich zwischen Malerei und Fotografie noch nicht so ganz entscheiden. Während ihrer Ausbildung bekam sie finanzielle Unterstützung von ihrer Familie. Sie versuchte sich dann kurz als Malerin und arbeitete dann aber jahrelang als Fotografin. Sie lernt 1930 den Fotografen Brassai kennen und teilt sich auch kurz ein Studio mit ihm. Auch den Fotografen Man Ray lernt sie kennen und der beginnt sie zu unterstützen. Sie kennt also früh die großen männlichen Namen der Branche. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass sie mit Drehbuchautor Louis Chavance liiert ist. Auch der ganz am Anfang, junger Mann, ganz am Anfang seiner Karriere. Chavance war ein großer Filmfan und schleppte sie in alle möglichen Kinos, um diese avantgardistischen Filme anzuschauen und verkehrte eben auch mit vielen dieser Leute, die dann eben auch zu Dora Maars Zirkel gehören sollten. Durch Chavance lernte sie auch den Surrealisten Pierre Käfer kennen und der wird ihr Geschäftspartner. Denn die beiden eröffnen 1931, da ist Dora Maar gerade 24 Jahre alt, ein Fotostudio für Porträts. Also Pierre Käfer kennt sich mit Set-Design aus, das heißt, er designt und hilft beim Zusammenstellen der Szenerie, in der eben porträtiert wird und Dora Maar fotografiert. Ab 1932, also ein Jahr nach Eröffnung ihres gemeinsamen Fotostudios, nutzt Dora Maar dann zum ersten Mal ihren Künstlernamen Dora Maar. Also sie verkürzt ihren Nachnamen, ändert ihn ein bisschen ab von Markovic zu Maar, jetzt mit Doppel-A, und bleibt bei ihrer bevorzugten Version des Vornamens Dora. Und kurz darauf lernt sie auch den Poeten Paul Éluard kennen. Und die beiden formen eine ziemlich starke Freundschaft, die bis in die 40er Jahre andauern wird. In den 30ern fotografiert Dora Maar Mode, Porträts, Architektur, sie macht auch Aktfotos und sie macht Werbefotos. Also sie drängt als weibliche Fotografin in eine Szene vor, die recht männlich geprägt ist, und sie hat anscheinend auch keine Angst vor irgendeinem dieser Genres. Also das sind ja sehr unterschiedliche Dinge, Mode, Architektur, Werbefotos, aber sie versucht sich in all diesen Feldern. Und sie ist auch nicht die Einzige, die in dieser Zeit in diese männlich geprägte Fotografie-Szene vordringt. Sie hat einige bekannte Zeitgenossinnen, zum Beispiel Madame Dora, die in Wien anfängt und später ein Studio in Paris betreibt. Ihren Namen kennt ihr ja auch aus meiner Folge über das Wien der Zwischenkriegszeit. Und außerdem sind zu dieser Zeit aktiv und erfolgreich Fotografinnen wie Ilse Bing, Germaine Krull, Laure Albine Guillot und Nora Dumas. Sie hatte in dieser Zeit offenbar eine kurze Affäre mit Bataille und danach ging die Beziehung zu Louis Chavons 1935 in die Brüche. Künstlerisch entwickelt sie ihre Fotografie in den 1930er Jahren enorm weiter. Sie versucht sich nicht nur in all diesen verschiedenen Bereichen, Mode, Architektur und so weiter, sondern sie wendet sich von der Porträtfotografie weitgehend ab und zur Sozialfotografie hin, auch zur Dokumentarfotografie. Sie macht also eine ähnliche Entwicklung durch wie die Amerikanerin Dorothea Lange, über die ich ja hier im Podcast auch schon gesprochen habe, zusammen mit Dirk Prims von Fotomenschen. Die hat sich ja während der Zeit der Großen Depression auch von der Porträtfotografie abgewendet und ist mit ihrer Kamera auf die Straße gegangen, um also die sozialen Zustände ihrer Zeit zu dokumentieren. Und Dora Maar tut das Gleiche. Sie dokumentiert in den 30ern das Leben der sozial Schwächeren in Paris, in Barcelona und in London. Sie richtet ihre Linse auf Arbeitslose, auf Mütter mit Kindern, auf Ältere und auf arme Arbeiter mitten in dieser Phase der wirtschaftlichen Depression, die ja auch Europa erfasst. Und sie schafft wirklich eindrucksvolle Fotos in dieser Zeit. Man merkt da auch, oder sie spiegeln auch, ihre politische Entwicklung, denn sie ist sehr linkspolitisch eingestellt und sehr aktiv damals. Sie ist empört über faschistische Ausbrüche in Paris im Februar 1934 und sie unterschreibt auch den Appell à la Lutte, das ist ein Aufruf zum Kampf für eine soziale Revolution. Und dieser Aufruf ist eine Reaktion zum einen auf die Wirtschaftskrise und zum anderen auf den Aufstieg der Rechten in den Anfängen der 30er Jahren. Sie ist in dieser Zeit aber in ihrer Selbstständigkeit auch realistisch und pragmatisch, kann man sagen. Also sie ist sich bewusst, sie muss ihren Lebensunterhalt verdienen und deshalb nimmt sie also auch Aufträge vom Fashion Establishment an, sage ich jetzt mal, auch wenn sie zunehmend linkspolitisch und zunehmend surrealistisch unterwegs ist in ihrer Fotografie. Aber sie weiß eben auch, sie muss irgendwie ihre Rechnungen bezahlen. Die surrealistische künstlerische Entwicklung, die scheint aber in dieser Zeit wirklich ihre Passion zu sein. Denn zwischen 1933 und 1938 nimmt sie an surrealistischen Ausstellungen teil. Und ihr größter Erfolg ist ihre Teilnahme an der International Surrealist Exhibition in London 1936. Und dort erregt sie Aufsehen mit ihrem surrealistischen Werk Père Ubu. Das ist wahrscheinlich ihre bekannteste Aufnahme, die wird jedenfalls am häufigsten erwähnt, wenn man von Dora Maar hört. Und es ist in der Tat eine, manche würden sagen seltsame Aufnahme, nämlich ein Foto von einem toten Armadillo. Ja, das Motiv mag nicht den Geschmack von allen BetrachterInnen treffen, aber sie ist mit ihrer künstlerischen Entwicklung und mit ihrer Arbeit bei dieser Ausstellung wirklich in bester Gesellschaft. Sie macht Schlagzeilen neben KünstlerInnen wie Salvador Dalí, Man Ray, der Argentinierin Aileen Agar und dem Poeten Paul Eluard. Und kurz nach dieser Ausstellung trifft Dora Maar dann auf Pablo Picasso. Die Szene, wie sich die beiden kennenlernen, ist berühmt-berüchtigt, kann man sagen. Sie spielt im Pariser Café Les Deux Magots, einem Treffpunkt für KünstlerInnen in dieser Zeit. Es gibt die Erzählung, sie habe es darauf angelegt, ihn kennenzulernen. Es gibt aber auch die Version, dass der gemeinsame Freund Paul Eluard die beiden einander vorgestellt habe. Legendär ist jedenfalls diese Szene. Dora Maar saß an einem Tisch. Sie hatte ihre Hände in hübschen Handschuhen, zog dann die Handschuhe aus, nahm ein Messer aus ihrer Tasche, legte eine Hand auf den Tisch und stach mit dem Messer immer genau zwischen ihre Finger. Und mit der Zeit erhöhte sie das Tempo, um zu testen, wie treffsicher sie war. Ihr könnt euch vorstellen, in kurzer Zeit war ihre Hand von kleinen Schnitten bedeckt und fing natürlich auch an zu bluten. Sie zog sich dann irgendwann seelenruhig ihre Handschuhe wieder an und das Schauspiel war beendet. Und wer ganz aufmerksam dabei zugeschaut hatte, war Picasso. Und der war von diesem Schauspiel so eingenommen, dass er sich ihr vorstellen ließ und sie um ihre Handschuhe bat. Sie händigte ihm ihre Handschuhe aus, er steckte sie in die Tasche, nahm sie mit nach Hause und bewahrte sie dort später in einer Vitrine auf. Also wenn man sich die Szene dieses Kennenlernens durch den Kopf gehen lässt, dann ist es natürlich kein Wunder, dass diese Beziehung und diese Frau oft als so selbstzerstörerisch beschrieben werden. Aber es wird ihr eben nicht ganz gerecht. Also es gibt noch mehr Seiten von ihr. Als die beiden sich treffen, kommt Picasso nach eigenen Angaben gerade aus der schlimmsten Phase seines Lebens. Er hat die Trennung von seiner Frau Olga Koklova hinter sich und hat eine Beziehung mit Marie-Thérèse Walter begonnen. Marie-Thérèse ist schwanger geworden, hat die gemeinsame Tochter Maya zur Welt gebracht, aber die Trennung und die Scheidung von Olga, die ziehen sich hin und er durchlebt eine kreative Durststrecke. Er malt monatelang nicht, nämlich aus der Sorge, die Werte, die er schafft, könnten seiner bald Ex-Frau bei der Scheidung zugesprochen werden, was auch schon ein bisschen was darüber aussagt, wie Picasso über ehemalige Partnerinnen denkt. Nun trifft er also Dora Maar und ist fasziniert von ihr und es stört ihn überhaupt nicht, dass er mit einer Frau liiert ist, mit der er gerade ein Kind gezeugt hat. Marie-Thérèse Walter scheint für Picasso ein Ruhepol zu sein und Dora Maar fasziniert ihn auf der anderen Seite als künstlerisch tätige, unabhängige und erfolgreiche Frau. Diese Beziehung beginnt kreativ, die beiden inspirieren sich gegenseitig. Dora Maar lehrt Picasso nämlich die Klischee-Ware in der Dunkelkammer. Klischee-Ware wird auch Glas-Klischee-Druck genannt. Das ist ein grafisches Verfahren, das Fotografie und Zeichnung mischt. Nachdem er das gelernt hat, veröffentlicht er einige Porträts von ihr im Profil. Und im Gegenzug wird sie von ihm beeinflusst, indem sie anfängt, mit verschiedenen Belichtungen bei ihren Fotografien zu spielen und sozusagen damit zu malen. Die beiden fertigen auch einige fotografischen Werke zusammen, die sie mit Picamar unterschreiben. Also es gibt wirklich einen künstlerischen Austausch in dieser Anfangszeit. Gleichzeitig leben die beiden in einer Zeit, in der Frankreich sehr aktiv politisch ist, in der sich die politische Landschaft in Frankreich verändert. Es gibt Arbeitskämpfe, es gibt die aufstrebenden Kommunisten. Das ist eine politisch trubelige Zeit. Picasso hat sich aber bisher wenig für die Politik interessiert, vor allem auch in seinem Heimatland Spanien. Manche KunsthistorikerInnen nennen ihn bis dahin politisch naiv und einen Royalisten. Und deshalb ist es denkbar, dass Dora Maars politische Überzeugung, ihr Engagement und auch ihr Blick für die Leidenden Picasso in seiner Kunst beeinflussen. 1936 bekommt Picasso von der spanischen Regierung den Auftrag, für den spanischen Pavillon bei der Weltausstellung 1937 in Paris ein Gemälde zu schaffen. Im Sommer 1936 begann dann der spanische Bürgerkrieg. Und im April 1937 folgte der entsetzliche Luftangriff auf Guernica durch die deutsche Legion Condor. Die Welt war damals total erschüttert über den Tod und die Zerstörung in Guernica. Und Picasso verwarf seine ursprüngliche Bildidee und malt das gleichnamige Gemälde, das ja wahrscheinlich sein berühmtestes Gemälde ist. Als er Guernica malen will, braucht er ein Studio, denn das Gemälde soll groß werden. Und dieses Studio besorgt ihm Dora Maar, die dort vor kurzem eine Veranstaltung besucht hat. Und ihr ist es auch zu verdanken, dass wir die Entwicklung des Bildes heute verfolgen können. Das Bild entsteht ja in 36 Tagen und Dora Maar ist mit ihrer Kamera anwesend und fotografiert die Entwicklung von den Skizzen bis zur Fertigstellung. Picasso experimentierte kurz mit einer farbigen Darstellung und entschied sich dann aber für Schwarz, Weiß und Grautöne in seinem Bild. Und KunsthistorikerInnen deuten das durchaus als Einfluss von Dora Maars Schwarz-Weiß-Fotografien, die ja auch einen dramatischeren Effekt schaffen. Dora Maar hatte zu dieser Zeit selbst auch wieder angefangen zu malen. Sie hatte ja vor Jahren Malerei studiert, dann aber aufgegeben und Picasso redete ihr jetzt zu, sie solle doch den Pinsel wieder in die Hand nehmen und malen. Sie stellte ihre Staffelei also auf und malte im gleichen Studio, in dem Picasso an Guernica arbeitete. Und dieses Gefühl, mit jemandem im gleichen Raum zu arbeiten, also beide in ihre jeweilige Arbeit versunken, beide konzentriert und in einer Schaffensphase, dieses Gefühl mögen und schätzen beide zu diesem Zeitpunkt offenbar. Und Dora Maar inspiriert Picasso offenbar bei der Arbeit an Guernica auch ganz aktiv. Sie erzählt nämlich in einem Interview später, dass sie eine Lampe im Studio gemalt hat. Und die Lampe sieht man auch auf einigen Fotos aus dem Studio. Und Picasso habe dann ihr Bild gesehen und die Lampe in sein Gemälde integriert. Wenn man sich nämlich Guernica anschaut, sieht man etwa im Zentrum ein ovales Licht mit einer Glühbirne und Lichtstrahlen. Das ist so leicht links vom Zentrum des Bildes. Dora Maar sagte später, das sei unwichtig, dass er die Idee dazu wohl von ihr hatte. Das ist ziemlich großzügig von ihr, das so zu sehen. Aber Picasso hat sich auch gern an den Ideen anderer bedient und sie dann in seine Gemälde integriert. Und es gibt eine Diskussion darüber, ob das Inspiration war, die er künstlerisch zu etwas Neuem weiterentwickelte, oder ob das in manchen Fällen schlicht Ideenklau war. Aber ihr Einfluss aufs Bild geht auch noch darüber hinaus. Picasso ließ sie nämlich Teile des Pferdes malen, das im Bild zu sehen ist. Und außerdem stand sie Modell für die Mutter im Gemälde, die ihr totes Kind in den Armen hält. Diese weinende Mutter ist eine frühe Version von The Weeping Woman, das berühmte Gemälde von Maar, das Picasso danach mehrmals malt. Bedenkt man also, dass sie das Studio organisierte, den farblichen Stil des Bildes wahrscheinlich beeinflusste, Inspiration lieferte, Modell stand, selbst malte und den Prozess dokumentierte, dann hat Dora Maar einen ganz entscheidenden Anteil an Picassos wohl berühmtesten Werk. Das ist ein Anteil, der weit über das hinausgeht, was man als Muse versteht. Kurz nach der Fertigstellung von Guernica malt Picasso dann The Weeping Woman. Es gibt mehr als ein Gemälde davon. Es sind Porträts der weinenden Dora Maar, die Hand in Verzweiflung an den Mund geführt. Hat sie wirklich geweint, als sie ihm Modell gestanden hat? Wissen wir nicht. Weshalb hat sie geweint? Aus Verzweiflung über den Krieg, den Tod und das Leid in Spanien? Oder weil Picasso sie zum Weinen gebracht hatte? Auch das wissen wir nicht. Picasso hat später nur abfällige Bemerkungen für die Frau übrig, die ihm für dieses Bild Modell stand. Er sagt, Women are machines for suffering, also Frauen sind Leidensmaschinen oder für das Leiden gemacht. Und er sagt weiter, für mich war Dora immer die weinende Frau. Sie war immer eine kafkaeske Figur. Also auf menschlicher Ebene werde ich kein Picasso-Fan mehr. Dora Maar sagt später übrigens über die Bilder, die Picasso von ihr malte, Zitat, alle Porträts von mir sind Lügen. Nicht eines davon zeigt Dorama. Sie hat in dieser Zeit allerdings allen Grund zu leiden. Sie ist mit einem Mann liiert, der Frauen abscheulich und respektlos behandelt. Während er mit ihr liiert ist, betrügt er sie weiterhin mit Marie-Thérèse Walter. Warum er beide Frauen gleichzeitig in seinem Leben hält, das weiß wohl nur Picasso. Vielleicht ist er zwischen ihnen hin und her gerissen. Vielleicht befriedigen sie aber auch jeweils unterschiedliche Bedürfnisse. Die eine ist kreativ und temperamentvoll, die andere hat ein sehr ruhigendes, ausgleichendes Wesen. Vielleicht kann er aber auch einfach nicht genug Frauen und nicht genug Aufmerksamkeit haben. Picasso selbst amüsiert sich über das Leid der beiden Frauen. Er spielt sie aktiv gegeneinander aus. Marie-Thérèse Walter hat eine Tochter mit Picasso und versucht, Dorama natürlich aus seinem Leben zu verscheuchen. Dorama weigert sich. Und als Marie-Thérèse Walter wieder einmal im Studio auftaucht und mit Dorama streitet, fordert Picasso die beiden Frauen auf, um ihn zu kämpfen und also wirklich physisch miteinander zu kämpfen. Sie beginnen tatsächlich miteinander zu ringen und Picasso erklärt das später zu einer seiner Lieblingserinnerungen. Das klingt sehr nach jemandem, der es genießt, Macht über andere auszuüben. Das ist also die eine Seite der Beziehung. Es gibt aber auch recht unbeschwerte Sommerurlaube in Mougins in den Jahren 1936 und 37. Dort urlaubt man gemeinsam mit Lee Miller und Roland Penrose, mit Paul und Nouche Eloir, mit Man Ray und Edie Fedelin und mit Jacqueline Lamba. Man verlebt dort weitgehend sorglose Stunden bei Picknicks und beim Sonnenbaden. Nur der Krieg in Spanien bringt immer wieder ernstere Töne in diese Idylle. Und es sind Sommer der freien Liebe, in denen ein bunter Partnerinnentausch stattfindet. Nur Dorama soll sich da sehr zurückgehalten haben, offenbar weil Picasso sie nicht teilen wollte. 1939 folgt eine weitere politische Zäsur, der Zweite Weltkrieg bricht aus. Noch im gleichen Jahr flüchten Picasso und Dorama aus Paris nach Rouen. Picasso nimmt auch Marie-Thérèse Walter und die gemeinsame Tochter Maya mit. Er mietet ein Haus für Marie-Thérèse Walter und Maya und Dorama wohnt im Hotel. Und Picasso pendelt zwischen den beiden Frauen hin und her, wie es ihm passt. In den kommenden Monaten zieht die Gruppe dann unentschlossen zwischen Rouen und Paris hin und her. Und nach der Besetzung Frankreichs 1940 kehren sie dann aber nach Paris zurück und bleiben dort. Und im Prinzip sitzen sie diese Besatzung dann dort aus. Picassos Kunst wird von den Nazis zwar als entartete Kunst stigmatisiert, aber dank guter Kontakte sitzt er den Krieg bis auf wenige Störungen eigentlich weitgehend ungefährdet aus. Dorama wandte sich in dieser Zeit stärker der Malerei zu. Es plagt sie aber eine Angst. Aufgrund ihres Nachnamens könnte sie als Jüdin oder für eine Jüdin gehalten werden. Ihre Mutter wird wegen des Nachnamens Markowitsch auch verhaftet und erst nach 5 Wochen Haft wieder entlassen. Ihr Vater ging in dieser Zeit zurück nach Argentinien und der Vater regt an, sie solle sich um eine jugoslawische Staatsbürgerschaft bewerben. Sie folgt diesem Rat, ist auch erfolgreich und hat dann also einen jugoslawischen Pass, der ihr einen gewissen Schutz gewährt. Die Kriegsjahre überstehen Ma und Picasso in einem kleinen Zirkel von Kreativen, die sich also alle in dieser Zeit ja quasi versuchen, unter dem Radar zu bewegen. Besonders eng sind ihre Verbindungen mit Jacques Cocteau, insbesondere im Jahr 1942. Man sieht sich fast täglich und sie kreieren sich so eine Art, ja, wie eine kleine Seifenblase, vielleicht auch ihre persönliche Flucht vor dem Krieg. Es ist eine Schicksalsgemeinschaft von Kreativen, die sich über die Besatzung, über den Terror der Deutschen, über die Lebensmittelknappheit und den Verlauf des Krieges austauschen. Aber es gibt auch eine seltsame andere Seite dieser kreativen Gruppe. Denn während der Besatzung von Paris genießen sie üppige Festessen bei dem argentinischen Ehepaar Hortensia und Marcello Anchorena. Die beiden sind ein High-Society-Paar mit dem Haken, dass sie Adolf Hitler verehren. Aber anscheinend schmeckt das Essen so gut, dass sich offenbar niemand daran stört, dass sie Mein Kampf in der Bibliothek stehen haben und dass dort ein Hitlerporträt hängt. Alle dinieren ungeachtet der Sympathien ihrer GastgeberInnen. Und nach der Befreiung von Paris, und das ist kurios, ist Dora Maar dort wieder regelmäßig zu Gast. Und man muss sich schon fragen, wie das mit ihrer linkspolitischen Einstellung während der 30er Jahre zusammenpasst. In den 40er Jahren beginnen dann private Erschütterungen im Leben von Dora Maar. Sie kümmert sich um Eugette, die Schwester ihrer Schulfreundin Jacqueline Lamba. Eugette ist schwanger von einem Soldaten und Jacqueline und ihr Ehemann André Breton fliehen in die USA, können die Schwester aber nicht mitnehmen. Dora verspricht sich, um sie zu kümmern. Wenige Monate zuvor hat Dora Maar selbst erfahren, dass sie selbst keine Kinder bekommen kann und sie kümmert sich jetzt hingebungsvoll um Eugette und um das Kind, das auf den Namen Brigitte getauft wird. Nun sind wir ja mitten in der, ja, im besetzten Paris. Alles ist rationiert und man muss wirklich ums Überleben kämpfen. Und deswegen muss Eugette ihre Tochter in ein Pflegeheim für Babys geben, um ihr Überleben zu sichern. Dort besuchen Dora Maar und Eugette Lamba die Kleine dann auch regelmäßig, bis sie im Alter von nur 5 Monaten an einer Bronchitis stirbt. Und der Tod dieses kleinen Wesens, um das sie sich so hingebungsvoll gekümmert hat, der trifft Dora Maar schwer. Und dann ein Jahr später kommt der nächste Schock. Ihre Mutter stirbt unerwartet 1942. Und das auf sehr traumatische Weise. Die beiden telefonieren nämlich gerade. Es ist spät am Abend. Vielleicht gibt es einen Streit. Die Beziehung der beiden war immer von Spannungen geprägt. Und plötzlich poltert der Telefonhörer zu Boden und am anderen Ende der Leitung herrscht Stille. Dora Maar ist völlig panisch, aber in Paris herrscht eine Ausgangssperre und sie kann nicht einfach zur Wohnung ihrer Mutter eilen. Sie muss diese gesamte Nacht irgendwie rumbringen, wahrscheinlich eine schier endlose Nacht für sie. Und am nächsten Morgen fährt sie außer sich vor Sorge, hastet sie zu dieser Wohnung ihrer Mutter und findet ihre Mutter tot neben dem Bett. Die Beziehung zu Picasso war zu dieser Zeit auch schon immer belasteter. Dora Maar erlebte außerdem mit, wie Freunde ins Exil gingen. Sie erlebte die Besatzung Frankreichs durch die Nazis. Sie erlebte den Terror, den die Nazis in Paris verbreiten. Und irgendwann in dieser Zeit passiert etwas. Irgendwann ist ihre Psyche anscheinend nicht mehr robust genug, um diese schmerzhafte Phase auszuhalten. Und es gibt Warnzeichen. Einmal wandert Dora Maar ziellos herum und erklärt Gendarmen, jemand habe ihr Fahrrad gestohlen. Das Fahrrad steht aber genau dort, wo sie es abgestellt hat. Bei einem Kinobesuch behauptet sie, die Königin von Tibet zu sein. Und ein anderes Mal wird sie nackt in ihrem Treppenhaus entdeckt. Während sie den Verlust von ihrer Mutter zu verarbeiten versucht, beginnt Picasso eine Beziehung mit Françoise Gillot. Und 1943 hat Dora Maar genug. Sie sagt zu Picasso, als Künstler magst du außergewöhnlich sein, aber auf moralischer Ebene bist du wertlos. Nach 9 Jahren Beziehung ist Schluss. Picasso hat das Interesse an ihr zum großen Teil verloren, wendet sich Françoise Gillot zu. Dora Maar hat ihre Mutter verloren und kurz darauf endet ihre Beziehung, die beinahe ein Jahrzehnt gedauert hat. Also das sind 2 große Verluste. Dora Maar ist 36 Jahre alt und sie stellt sich sicher viele schmerzhafte Fragen, wie das nach einer Trennung ja der Fall sein kann. Vielleicht versucht sie sich mit Arbeit abzulenken. 1944 stellt sie beim Salon d'Automne und in der Galerie Jean Bucher einige Werke aus. Sie malt im Jahr 1945 auch ein Selbstporträt und das ist mit seinen braunen Tönen wirklich unübersehbar traurig. Ihre Augen blicken BetrachterInnen direkt an. Sie sieht beinahe aus, als würde sie jeden Moment anfangen zu weinen. Sie wird FreundInnen sehr nötig gehabt haben in dieser Zeit, aber FreundInnen waren rar. Anfang Mai 1945 besucht Simone de Beauvoir Dora Maar zusammen mit Sartre und mit dem Poeten Michel Léry und dessen Ehefrau Louise. Man schaut sich in der Wohnung von Dora Maar einige Bilder an. Und dann schlägt Dora Maar eine Seance vor. Die Gästinnen und Gäste, die glauben nicht so richtig daran, ist doch Schabernack und so weiter. Man setzt sich hin, man beginnt die Seance und plötzlich beginnt sich der Tisch zu bewegen. Der Geist von Sartres Großvater meldet sich. Alle sind überrascht und beeindruckt. Und als die Gruppe Doramas Wohnung verlässt, gibt Simone de Beauvoir zu, dass sie den Tisch bewegt hat und dass auch die Sache mit dem Geist von Sartres Großvater auf ihre Kappe geht. Wahrscheinlich lachen sie darüber, dass sie Dorama einen Streich gespielt haben. Wenige Tage später erleidet Dorama einen Nervenzusammenbruch. Es ist der 15. Mai 1945. Picasso, die Éloise, Brassai und andere BesucherInnen sind mal wieder im Restaurant Catalan versammelt, dem Stammlokal. Dorama wird von Picasso dazu beordert und sie erscheint auch, aber in sehr düsterer Stimmung. Sie ist kurze Zeit da, stürmt dann aber davon. Picasso geht hinterher, bleibt eine Stunde verschwunden und kommt dann irgendwann zurück und bittet Paul Éloard dazu. In ihrer Wohnung ist Dorama vollkommen außer sich und kann kaum beruhigt werden. Éloard ruft dann den Psychiater Jacques Lacan an und bittet ihn um Hilfe. Lacan ist in der Szene bekannt. Viele KünstlerInnen gehen zu ihm, nicht nur der Psychoanalyse wegen. Picasso zum Beispiel lässt sich von ihm für Rückenschmerzen behandeln. Und Lacan erkennt, dass Doramas Zustand wirklich ernst ist. Sie verbringt 10 Tage vom 15. bis zum 24. Mai 1945 im Krankenhaus. Womöglich erhält sie dort auch einige Male eine Elektroschocktherapie. Das ist damals üblich bei bestimmten psychologischen Erkrankungen. Ob sie wirklich eine solche Behandlung bekommen hat, ist nicht genau zu ermitteln. Fest steht, dass sie nach diesen 10 Tagen in ihre Wohnung zurückkehrt. Aber sie ist natürlich nicht von heute auf morgen von ihrer Krise befreit, von psychischen Leiden kuriert. Dorama beginnt eine Psychoanalyse bei Dr. Lacan und trifft ihn oder telefoniert mit ihm in den kommenden Jahren mehrmals wöchentlich. Wie genau diese Behandlung bezahlt wird und wer sie bezahlt, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Es gibt Vermutungen, dass Picasso anfangs für die Sitzungen aufgekommen ist und damit womöglich mit Naturalien bezahlt hat, also mit Bildern. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er die jahrelange Therapie finanziert hat. Dass er sie anfangs bezahlt, ist gar nicht so überraschend, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Denn indem er ihr ärztliche Behandlungen bezahlt, versucht er sich womöglich freizukaufen. Gekümmert hat er sich um Dorama nämlich nicht. Er war längst mit Françoise Gillot beschäftigt und Françoise Gillot beschreibt in ihren Memoiren auch, dass er sie sogar einmal zu Dorama schleppt. Und dann zwingt er Dorama, die noch immer in einer Krise, vielleicht in einer tiefen Depression steckt, er zwingt Dorama also zu versichern, dass es zwischen ihr und Picasso aus ist. Nur Nusch und Paul Éloard kümmern sich um sie. Aber dann stirbt 1946 auch völlig überraschend Nusch Éloard mit nur 40 Jahren an einem Gehirnschlag. Dorama mochte Nusch Éloard sehr gern. Sie hat sie sehr oft Modell stehen lassen für Fotografien. Sie hat das Paar Éloard häufig fotografiert. Und der Verlust ist natürlich ein tiefer Schock auch für Paul Éloard. Der Poet ist am Boden zerstört und auch einfach nicht mehr in der Lage, sich weiter um Dorama zu kümmern. Dorama steuert noch Fotos bei für den Gedenkband, die Gedichtsammlung, die Paul Éloard in Gedenken an seine verstorbene Frau veröffentlicht, Le Temps de Bordet. Die wird 1947 veröffentlicht und danach ziehen sich beide in ihrer Trauer zurück und entfernen sich auch ein Stück weit voneinander. Dorama ist wieder weitgehend allein und zeigt in den kommenden Jahren auch keine Werke mehr. Sie zieht sich zurück in ein Haus in Südfrankreich, in Ménherbes. Picasso hat dieses Haus in Ménherbes im Gegenzug für ein Bild bekommen. Und er schenkte es Dorama offenbar, um sich endgültig von der Verantwortung für sie oder für ihre Krise freizukaufen. Bis zu ihrem Lebensende pendelt Dorama zwischen Paris und Ménherbes. Der Ort hat nicht mal 1000 EinwohnerInnen und hat zum damaligen Zeitpunkt nur ein Café, ist also eine sehr abgelegene Ortschaft, in der sie offenbar Ruhe sucht. Die Landschaft des Roussillon drumherum, die ist wild, die ist auch romantisch, also sie ist wirklich sehr, sehr schön. Und dort findet Dorama künstlerisch als Fotografin und als Malerin ihren Stil und entwickelt ihn stetig weiter. Sie steigt auf ihr Moped, um die Region zu erkunden. Sie fotografiert die wilden roten Felsen in der unmittelbaren Umgebung. Sie schreibt Gedichte und sie malt diese hügelige Landschaft, die sie von ihrem Schlafzimmer aussieht. Die Werke, die sie ab den 50er Jahren schafft und die immer abstrakter werden, die finde ich persönlich am schönsten. Und anscheinend hilft diese Konzentration auf die Landschaft und die Malerei ihr dabei, sich weiter aus ihrer mentalen Krise zu befreien. Wichtig für ihren Heilungsweg ist bis 1952 die Psychoanalyse bei Dr. Lacan. Aber dann trifft sie im Spätsommer 1952 den geistlichen Dom Jean de Montléon. Mit dem beginnt sie einen spirituellen Austausch. Innerhalb weniger Wochen hört sie dann mit der Psychoanalyse auf und widmet sich mehr und mehr dem Religiösen. Und schließlich schreibt sie sogar Picasso einen Brief, um ihn zum Glauben zu bekehren. Picasso antwortet natürlich nie. Duhamel beginnt ein beinahe klösterliches Leben zu führen in den nächsten Jahren, eng verknüpft mit ihrem neu gefundenen katholischen Glauben. Sie betet vor dem Malen, sie macht Pausen für die Meditation, sie besucht regelmäßig die kleine Kirche im Nachbarort und Einwohner in Minerve erinnern sich später daran, dass sie sie täglich vorbeigehen sehen auf ihrem Weg zur Kirche, auch noch im hohen Alter. Begleitet ist diese Zeit davon aber, dass sie sich langsam von Menschen abkapselt. In Paris sieht sie immer noch Menschen. Sie fertigt ein Porträt von Alice Betoklas, ein Name, den ihr ja auch schon mal gehört habt in meiner Folge über das Paris der Zwischenkriegszeit. Duhamel schafft Kunstwerke, aber beinahe 10 Jahre lang zeigt sie kein einziges davon. Und ab Mitte der 50er bewegt sie sich von Porträts immer weiter weg und dann dominieren eigentlich Landschaften ihre Werke. 1954 trifft sie auf den Maler Nicolas de Staël, der auch in Minerve wohnt. Er stammte aus Russland, war aber wie so viele Kreative dieser Zeit nach Frankreich gezogen und entwickelte dort seinen Malstil. Von wirtschaftlichen Sorgen, künstlerischen Selbstzweifeln und tiefen Depressionen geplagt, beging Nicolas de Staël 1955 Suizid und Duhamel kümmerte sich um seine älteste Tochter Anna. Sie ermunterte Anna in ihren eigenen kreativen Gehversuchen, denn Anna de Staël schrieb Gedichte und Anna de Staël verliebte sich schließlich auch in einen Freund von Duhamel, den Poeten André de Buchet. Also ganz von der Außenwelt hatte sie sich nicht zurückgezogen und pflegte zu einzelnen Menschen durchaus noch Beziehungen. Dabei hatte sie eigentlich 1954 einmal mehr allen Grund, sich einzugraben. Etwa 80 Kilometer entfernt von ihr lebte der Kunstkritiker Douglas Cooper. Der war damals ein ziemlich dicker Fisch im Kunstgewerbe. Wollte man Werke zeigen oder verkaufen, dann tat man gut daran, sich mit Douglas Cooper gutzustellen. Und Duhamel besuchte ihn, wie viele andere KünstlerInnen in den 50ern, immer mal wieder zum Essen. Es ist Juni 1954, Françoise Gillot hat Picasso gerade verlassen und Duhamel ist mit einem Autorenfreund namens James Lord bei Cooper eingeladen. Picasso bekommt Wind davon und lädt sich prompt selbst ein. Sie ist völlig überrascht, als sie vorfährt und das Auto von Picasso vor dem Chateau von Douglas Cooper geparkt sieht. Picasso ist schon bei der Begrüßung übergriffig und küsst sie direkt auf den Mund. Er nennt sie abschätzig »My Darling« und macht sich über ihren Begleiter lustig. Duhamel beißt die Zähne zusammen und steht dieses Abendessen irgendwie durch. Nach dem Dinner sitzen die GästInnen dann noch bei Drinks und Unterhaltung zusammen. Und Picasso bittet Duhamel plötzlich, ihm in eine Ecke des Raumes zu folgen. Er wolle ihr etwas sehr Persönliches sagen. Er legt ihr den Arm um die Schultern, er führt sie in die Ecke und dann dreht er sich in dieser Ecke plötzlich abrupt um und lässt sie einfach stehen, ohne ein weiteres Wort. Sie steht völlig verdattert und bloßgestellt da, bevor sie sich dann sichtlich geschockt und mitgenommen wieder hinsetzt. Es ging Picasso offenbar nur darum zu zeigen, er kann sie immer noch wie eine Marionette steuern. Picasso stellt sie grausam vor allen Anwesenden bloß und dann tut er so, als sei nichts gewesen. Er bietet sich an, sie im Wagen mitzunehmen. Da ist dann aber Schluss für sie. Sie sagt nein und er ist daraufhin so wütend, dass er sofort die Heimreise antritt. Dieser Abend ist die letzte Begegnung der beiden. Und man kann oder muss wohl sagen, das ist auch besser so. Über Picasso sprach sie in den nächsten Jahren nur, wenn ihr selbst danach war. Vereinzelt hatte sie in den folgenden Jahren einige Ausstellungen und gab auch Interviews, unter anderem zur Position von Frauen in der Kunst. Eine Feministin, muss man sagen, war Dorama nicht, das wird dabei klar. In einem Interview im französischen Radio über die Rolle von Frauen in der Kunst wies sie die Annahme zurück, dass es in der Kunst Hindernisse für Frauen gäbe. Ich glaube, das war so eine Art Trotzhaltung, wie sie von erfolgreichen Frauen manchmal eingenommen wird. Die strukturellen Probleme werden ignoriert zugunsten der Annahme, dass man nur hart genug arbeiten muss, um zum Erfolg zu kommen. Und das wird meistens darauf bezogen, dass man selbst so hart gearbeitet hat, dass man diesen Aufstieg ja geschafft hat und quasi der lebende Beweis ist. Dora Maar ignorierte dabei wohl, dass sie in ihrer KünstlerInnengruppe in den 30ern zwar nicht die einzige anwesende Frau war, dass sie aber eine der wenigen kreativ tätigen Frauen war in dieser Runde und dass es sicherlich auch nicht schadete, dass sie eine ganze Reihe der stürmischen und erfolgreichen männlichen Künstler kannte und zu ihnen ein Netzwerk pflegte. In den kommenden Jahren experimentierte sie wieder mit neuen kreativen Wegen, zum Beispiel mit Fotogrammen, bei denen Fotopapier ohne den Einsatz einer Kamera belichtet wird. 1969 starb Dora Maars Vater und 4 Jahre später, 1973, starb auch Pablo Picasso. 4 Jahre nach Picassos Tod traf sie dessen Sohn Claude Picasso. Und in seiner Erinnerung war sie vor allem daran interessiert, den Wert der Werke abzuschätzen, die sie von Picasso besaß. Nun kann man sagen, das ist ein legitimes Interesse von SammlerInnen, sich dafür zu interessieren, wie der Wert einiger ihrer Kunstwerke nach dem Ableben des Künstlers gestiegen ist. Claude Picasso hatte durchaus Sympathien für Dora Maar und schickte ihr bis zu ihrem Tod jedes Jahr an ihrem Geburtstag einen Blumenstrauß. Bis ins hohe Alter pendelte Dora Maar zwischen ihrer Wohnung in Paris und dem Haus in Minerve hin und her. Und mit der Zeit ließ sie in Minerve immer weniger Reparaturen durchführen. Es war ein sehr großes Haus, in dem sie ohnehin nur wenige Zimmer bewohnte. Und anscheinend glitt ihr das irgendwann vielleicht so ein bisschen aus den Händen. Ob sie sich die Reparaturen nicht leisten konnte oder einfach keinen Nerv mehr dafür hatte, ich weiß es nicht. Aber einzelne Teile des Hauses sind schließlich beinahe baufällig. Vereinzelt ist sie noch mit der Kunstwelt in Kontakt. Der Galerist Marcel Fleiß bemüht sich darum, Werke von ihr zu kaufen, für die sie allerdings hohe Preise verlangt. Anderen Interessierten erklärt sie, ihre Fotos aus den 30ern seien vollkommen uninteressant, obwohl die Kunstwelt dafür definitiv ein Interesse hat. Am 16. Juli 1997 starb Dora Maar. Nach ihrem Tod war kein aktuelles Testament auffindbar, nur eines, das sie in den 50er Jahren verfasst hatte. Und die Menschen, die sie dort als ihre Begünstigten nannte, die waren fast alle schon verstorben. Also begann eine aufwendige Suche nach NachfahrInnen. Denn Dora Maar hatte nicht nur ihr gesamtes eigenes künstlerisches Oeuvre, sondern auch eine beachtliche Sammlung von Picasso-Werken und die waren natürlich ein Vermögen wert. Man fand dann entfernte Verwandte in Kroatien, aber ihre Kollektion eigener Werke und die Picasso-Werke, die sie besaß, die wurden 1998 bis 99 versteigert. Und ihr Werk wurde dabei auseinandergerissen. Es findet sich jetzt in verschiedenen privaten Sammlungen. Einige Werke finden sich natürlich auch in Museen. Es ist aber alles nicht gut katalogisiert worden. Dora Maars künstlerisches Werk ist zu einem gewissen Grad in die Winde zerstreut worden. Und dass die Arbeiten einer Künstlerin so vergleichsweise sorglos von Menschen im Kunstmarkt abverkauft werden und dass man ihr als Künstlerin damit eigentlich nicht den Respekt entgegengebracht hat, den sie verdient, ihr Werk sorgfältiger zu katalogisieren und ihr Schaffen für die Nachwelt auch genauer zu beschreiben, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich erschreckend. Immerhin gab es seitdem mehrere Ausstellungen, die ihre Arbeit würdigten. 1999 in Paris, 2001, 2002 in München, 2004 in New York, 2006 in Melbourne, 2014 in Venedig. Und seit 2006 ist das Haus in Minerve nach einer Renovierung mit dem Museum of Fine Arts in Houston verbandelt und dort können jetzt Artists in Residence Zeit verbringen und dort einige Zeit leben. Beinahe 20 Jahre nach Doramas Tod ersteigert der Ehemann von Autorin Brigitte Benkemoun einen Ledereinband für einen Kalender, in dem durch Zufall noch ein Adressbuch liegt. Es ist ein Adressbuch von Dorama. Nach diesem Zufallsfund macht sich Benkemoun auf die Suche, um das Leben von Dorama zu rekonstruieren. Diese Spurensuche kann man im Buch Finding Dorama mitverfolgen und dort lernen wir dann auch eine Seite von Dorama kennen, die mir wirklich Rätsel aufgibt. Denn Benkemoun beschreibt auch die Erinnerung des Galeristen Marcel Fleiß, dass Dorama in ihrer Wohnung Mein Kampf von Adolf Hitler im Bücherregal stehen hatte. Und später im Archiv hat Benkemoun dieses Buch auch selbst in der Hand und findet darin eine Postkarte mit einem Porträtfoto von Hitler. Was wollte Dorama damit? Warum erinnerten sich Zeitgenossen daran, dass sie in ihren späten Lebensjahren mit antisemitischen und homophoben Aussagen auffiel? Wie konnte die Frau, die sich in den 30er Jahren so vehement für die politische Linke engagiert hatte, plötzlich faschistische Sympathien hegen? Eine einleuchtende Erklärung dafür gibt es bisher nicht. Ich glaube trotzdem, es wäre zu einfach, Dorama als eine kranke oder kaputte Frau zu zeichnen. Eine, die nie über Picasso hinwegkam und dann zu einer sozial seltsamen oder vom Hass zerfressenen, zurückgezogenen Alten wurde. Es gibt viele Facetten an ihr, gute und schlechte. Sie war in ihrer Jugend eine avantgardistische, neugierige Künstlerin. Sie war eine Impulsgeberin, während Picasso an seinem wohl berühmtesten Werk arbeitete. Sie war Chronistin, denn sie dokumentierte seine Arbeit an Guernica und ermöglicht uns heute Einblicke in die Entstehungsgeschichte. Sie erlebte und sie überlebte eine Beziehung, die von psychischem Missbrauch geprägt war. Sie brachte den Mut und die Kraft auf, sich einer jahrelangen Therapie zu stellen und sich aus ihrer Krise wirklich herauszukämpfen. Sie wandte sich dem Glauben zu, weil er ihr Kraft spendete, und dass sie Verbindungen zu Freunden nach und nach abbrach, zeigt sicherlich eine Seite von ihr, die sich abkapselte. Aber es zeigt auch eine Frau, die gelernt hat, mit sich allein zu sein, die sich selbst genug war, die jeden Tag nach einem festen Rhythmus gelebt hat, in ihr Studio ging und kreativ war, auch wenn sie Durststrecken hatte. Eine Frau, die ihre Experimentierfreude als Künstlerin wiederfand und nach 1950 aufregende Kunst schuf, die sich weit von ihren früheren Arbeiten emanzipierte und die bis heute sehr modern wirkt. Aber natürlich ist da auch die Frau, die sich Mein Kampf ins Bücherregal stellte und die antisemitische und homophobe Äußerungen von sich gab. Eine Seite von ihr, die absolut abstoßend ist. Aber all diese Seiten zeigen, dass Dorama vieles war, aber bestimmt nicht nur eine Muse oder eine Geliebte. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das via PayPal mit einer Einmalspende oder mit einem kleinen Abo per Steady tun. Gedanken zur Folge oder Vorschläge für künftige Episoden könnt ihr mir über feedback@herstorypod.de per Mail mitteilen oder ihr meldet euch via Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.